Herzlich willkommen beim Podcast Alles Inklusion? Fragezeichen, Ausrufezeichen. Hier bekommst du Inspirationen und Impulse für ein inklusiveres Miteinander direkt auf deine Ohren. Zu Alles Inklusion lade ich Menschen ein, die mich zu den unterschiedlichsten Facetten und Aspekten von Vielfalt, Chancengerechtigkeit, Inklusion, Zugehörigkeit und Vereinbarkeit beeindrucken und inspirieren. Menschen, die uns ihre persönliche Schatzkiste öffnen und uns, so der Plan, in jeder Folge Inklusionsschubser mitgeben. Mein Name ist Frank Rusko und los geht's. Servus, grüezi, moin und ei gute zu der neuen Folge von Alles Inklusion. In der heutigen Folge geht es um das Thema Frauen in Führung. Insbesondere Frauen in die Vorstände, aber auch logischerweise in die Aufsichtsräte. Der 8. März ist am Horizont schon gut erkennbar. Dann ist zum 103. Male Internationaler Frauentag. Ein guter Grund, um hier und jetzt mal über die aktuelle Situation zu sprechen und Zukünftiges zu thematisieren. Dazu begrüße ich meine heutige Gästin. Sie hat an der Wiener Wirtschaftsuniversität zum Thema internationales Personalmarketing promoviert. Sie ist in Essen Professorin für BWL an der FOM Hochschule für Ökonomie und Management und verfügt da über 25 Jahre Erfahrung an Hochschulen insgesamt zu Lehre, Forschung und Hochschulmanagement. Sie ist Gründungsmitglied und Mentorin in der Initiative Women into Leadership. Seit 2020 auditiert sie Organisationen in und um Essen im Namen des Essener Bündnisses für Familien. Und seit 2022 ist sie Präsidentin von Frauen in die Aufsichtsräte in der Nachfolge von Monika Schulz-Strelow. Sie lebt mit Familie in Essen und ich darf ganz, ganz herzlich Anja Seng hier in der Folge begrüßen. Grüß dich, Anja.
Ja, herzlichen Dank, lieber Frank. Ich freue mich sehr, heute hier eingeladen zu sein bei deinem zweiten Podcast.
Ja, ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast. Du bist ja eine vielbeschäftigte Frau und wo bist du denn heute, liebe Anja? In Essen oder in Berlin oder anderswo?
Heute bin ich tatsächlich in Essen. Wir hatten hier gestern eine großartige FIDA-Veranstaltung, sogar an der FOM. Also so verbinden sich dann auch immer wieder die Themen. Und ich bereite mich auf die Reise nach Berlin vor. Nächste Woche findet das große FIDA-Forum statt.
Sehr schön. Wenn du dich selbst mit drei Hashtags beschreiben musst, was du jetzt musst, welche drei Hashtags kämen für dich zum Tragen und warum genau diese drei?
Ja, mit Blick auf das Thema heute würde ich mich mal als Hashtag Netzwerkerin beschreiben. Hashtag Frauen in Führung und Hashtag Gleichstellung. Der erste Hashtag ist eher so ein bisschen persönlich. Ich glaube, das, was mich auch durchaus auszeichnet, bei der Beschreibung gerade dachte ich schon, oje, oje, was erzählst du alles, was ich tue? Das stimmt auch alles. Und das gemeinsam Verbindende ist eben mein Interesse und das, was ich einfach wirklich gerne mache, meine Leidenschaft für das Netzwerken, Menschen zusammenzubringen. Und die beiden weiteren Hashtags sind einfach meine Themen. Und auch durchaus die Hashtags, die ich auf LinkedIn immer wieder benutze, damit die Aussagen zum Thema Frauen in Führung und Gleichstellung gefunden und zusammengeführt werden können.
Ja, ist jetzt vielleicht sehr semantisch der Unterschied zwischen Gleichstellung, Gleichberechtigung. Woran machst du den fest?
Das eine sind sozusagen gleiche Regeln für alle. Da gibt es ja immer diese schönen Bilder, die man auch im Rahmen von Unconscious Bias Trainings und sowas sieht. Die Menschen stehen alle hinterm Zaun und die Person, die eben nur 80 Zentimeter oder einen Meter groß ist, die kann nicht über den Zaun schauen. Und die größte Person mit 2 Meter hat da überhaupt gar kein Problem. Das heißt, es haben zwar alle dieselben Regeln und stehen auf dem gleichen Boden. Die Frage ist aber, gibt es eben noch eine Kiste dazu? Möglicherweise damit auch die kleinste oder nun der kürzeste Mensch in dem Falle über den Zaun blicken kann und eine Möglichkeit hat, dem Schauspiel, was hinter dem Zaun passiert, zuzuschauen. Ja. Und da ist auch für mich der Unterschied. Auf der einen Seite brauchen wir die gleichen Regeln für alle, auf der anderen Seite müssen wir aber eben auch schauen, dass die Menschen einen vergleichbaren Zugang bekommen.
Ja, ja. Man steht ja normalerweise morgens nicht auf und denkt sich, ich werde Präsidentin von FIDA. Welcher Weg hat dich denn zu FIDA geführt?
Ja, da kommen wir zurück zur Netzwerkerin, glaube ich.
Ja.
Das ist eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Ich bin schon sehr lange auch noch Mitglied in einem anderen Frauennetzwerk, Azonta. Und das ist so eine Herzensgeschichte, deswegen erzähle ich das immer gerne hier im Essener Club. Und Zonta setzt sich ein dafür, dass es weniger Gewalt gegen Frauen gibt, international über 30.000 Mitglieder auf dieser Welt. Und hier in unserem Club in Essen, der Club ist schon relativ alt, mit über 50 Jahren, wir hatten eine ältere Dame, die dann zu mir immer sagte, ach, Fräulein Weng, es wäre doch so schön, wenn Sie meine Tochter mal kennenlernten. Die lebt in Berlin und die macht was Tolles. So kam ich dann irgendwann nach Berlin, hatte noch ein Stündchen Zeit und habe den Namen gesucht, und habe Jutta von Falkenhausen einfach angerufen und gesagt, viele Grüße von ihrer Mutter. Die hat gesagt, ich sollte sie kennenlernen. Bin ich ins Büro. Jutta war damals Vizepräsidentin von FIDA. Monika Schulz-Strelow saß im Nachbarbüro, die kam gleich dazu. Und wir haben angefangen zu sprechen. Ich war 45 Minuten da und 3 Minuten später fand das erste gemeinsame FIDA-Event in Essen an der FOM-Hochschule statt. Und ja, so kam das, dass ich so richtig reingewachsen bin. Und bei FIDA wirklich schon sehr lange auch mit aktiven Events, nur zunächst als einfach Mitglied, dann als Regionalvorständin und ja, dann eben auch als Präsidentin mich für das Thema gleichberechtigte Teilhabe in Führung eingesetzt habe.
Sehr schön. Kannst du schon was zur Agenda von FIDA sagen für 2024? Was habt ihr für Ziele?
2024 ist natürlich ein spannendes Jahr, zum einen, weil es dieses Jahr auch nochmal 3 Landtagswahlen gibt. Es gibt viele kommunale Wahlen. Noch spannender ist aber das nächste Jahr, 2025, mit der nächsten Bundestagswahl. Gefühlt ist das noch sehr lange hin. De facto wird es sehr schnell gehen bis dahin. Was wir uns auf die Agenda gesetzt haben, ist, dass das Thema Gleichstellung und insbesondere Frauen in Führungspositionen bei den politischen Parteien auf Bundesebene wieder, ja, noch mehr auf den Schirm kommt und im Idealfall auch in die Programme für die nächste Wahl, damit es dann nach der Wahl auch konkrete Ansätze gibt, damit ja, mehr gleichberechtigte Teilhabe in Führung wirklich realisiert wird. Wir haben im Moment einen Koalitionsvertrag, das finde ich nochmal einen wichtigen punkt, in dem steht drin Parität 2030 als Ziel. Da haben wir uns gefreut, als das damals veröffentlicht wurde. Jetzt, 2,5 Jahre später, können wir feststellen, es sind auch viele Dinge passiert, keine Frage. Aber im Themenfeld Parität 2030 kann man jetzt leider nicht so viel sehen, wie wir uns das für das Thema Frauen in Führung gewünscht hätten.
Schließt
Und
sich da
den
für
Punkt
dich,
bringen wir auf die Agenda.
wieder ein Zeitfenster, wenn du das so siehst, in Verbindung Koalitionsvertrag mit der Agenda für das zwar für 2030?
Ich denke es, oder ich hoffe, es öffnet sich wieder ein Zeitfenster. Denn was wir schon gesehen haben mit der Veröffentlichung oder mit dem Erlassen der beiden Frauen in Führungspositionen Gesetze in 2015 und 2020 hat man dann politischerseits erstmal gesagt, na gut, nun, jetzt gucken wir mal, was passiert. Wir gucken jetzt, was passiert und wir sehen, dass der gesetzliche Rahmen funktioniert. Also für die Unternehmen, für die die Gesetze gelten, da wirkt es auch. Aber um das mal abzukürzen, da kommen wir wahrscheinlich auch gleich nochmal drauf, der Wirkungsrahmen ist zu gering. Zu wenig Unternehmen sind betroffen und die, die nicht betroffen sind, fühlen sich in den seltensten Fällen ausreichend motiviert, selbst engagiert, sich zu verändern, sodass die Politik jetzt diese Legislatur so ein bisschen beobachtend, nenne ich es mal, daneben steht, um in der nächsten hoffentlich wieder aktiv zu werden. Also so ein FIPOC 3 fände ich schon eine schöne Sache.
Gehen wir nochmal zurück zu dir selbst, zur Anja sozusagen. Ich habe ein Beispiel mal mitgebracht. Weiß nicht, wie gut und vertraut du mit dem ersten Raumschiff Enterprise bist. Da leider hat ja, also die leider mittlerweile schon verstorbene Schauspielerin Nichelle Nichols war ja die erste Schwarze, die dort eine Rolle gespielt hat, sozusagen als Leutnant Uhura. Und es gibt von Whoopi Goldberg, der Schauspielerin, ein Zeugnis, wo sie sagt, dass sie Schauspielerin geworden ist wegen Nichelle Nichols und dass sie als kleines Mädchen Raumschiff Enterprise geguckt hat, sie gesehen hat, dann in die Küche gerannt ist und zu ihrer Mutter gesagt hat, Mama, Mama, da ist eine schwarze Frau im Fernsehen und sie spielt keine Dienerin. Und das war für sie so der Urknall, warum sie dann sozusagen auch selbst Schauspielerin geworden ist. Solche Situationen gibt es natürlich nicht in jedem Leben, aber gibt es in deinem Leben einen Punkt, eine Situation, an dem du für dich so sagen kannst, das hat für mich klar gemacht, warum ich mich so für das Thema Frauen in Führung, Gleichstellung einsetze?
Ja, tatsächlich. Als junge Frau hatte ich wie viele junge Frauen gedacht, dass es sozusagen alles Quatsch ist, ne, mit der gläsernen Decke und so. Und wenn ich doch nur genug wollte, dann könnte ich auch. Ich bin so aufgewachsen mit einer berufstätigen Mutter in einem sozialliberalen Haushalt, wo mir immer auch alles ermöglicht wurde, sicherlich als Einzelkind, aber in einem Akademikerhaushalt. Also da war für mich, waren alle Themen, alle Türen geöffnet. Maximal privilegiert, würde ich durchaus sagen. Und mit diesen Augen bin ich eben auch durch die Welt gegangen, bis ich irgendwann ein erstes Forschungsprojekt bekam. Das kam sozusagen zufällig um die Ecke an der Hochschule. Da ging es um das Thema Frauen in Führung in der Chemieindustrie, jetzt mal sehr vereinfacht gesagt. Da dachte ich erst, ach je, warum muss ausgerechnet ich das bearbeiten? Aber na gut, mach das doch mal, ne? Ist ja auch eine Chance. Und dann kann es ja der Welt zeigen, dass, wenn man nur will, es auch geht. So, und dann hat die Welt mir mal kurz gezeigt, wie sie wirklich ist und hat mir die Augen geöffnet. Das war ein dreijähriges Projekt. Das war emotional unglaublich schwierig für mich und auch für meine Familie, weil es mein Weltbild auf den Kopf gestellt hat. Das ist mir im Nachgang erst so richtig bewusst geworden, warum diese Phase und dieses Projekt für mich so schwierig ist, weil ich dort selber erforscht, erfasst in Interviews, in Zahlen immer wieder erleben musste, die Welt ist nicht so, wie ich sie vorher durch meine rosarote Brille gesehen habe, sondern sie sieht ganz, ganz anders aus. Und seitdem bin ich sehr engagiert in diesen Themen, weil ich denke, das war früh, ne? Also ich war 30, 31 ungefähr. Und seitdem gehe ich einfach mit sehr viel Herzblut mit diesen Themenstellungen raus und erlebe auch immer wieder Studentinnen, die sich gerne mit dem Thema Frauen in Führung beschäftigen, die aber auch häufig zeigen wollen, bei uns im Unternehmen ist das anders. Und nicht selten rufen die mich irgendwann unter Tränen an und sagen, Frau Seng, ich bekomme aber immer die falschen Ergebnisse. Das sind nicht die falschen Ergebnisse, das ist leider die Realität, die sie da erfassen. Ne? Also inzwischen versuche ich denen das vorher auch zu sagen. Aber diese ersten Arbeiten und das Entsetzen der jungen Frauen darüber, wie die Realität tatsächlich ist, das hat mir auch immer wieder gezeigt, wie wichtig es ist, früh die Themen anzusprechen, nicht nur mit Frauen, sondern natürlich auch mit Männern. Ne? Das ist Gleichstellung in der Gesellschaft, ist kein Frauenthema, sondern es ist ein gesellschaftliches Thema. Wir
Das
sprechen über die
ist
Hälfte der Menschen und da müssen wir gucken, wie kommen wir zusammen.
Das ist ein guter Übergang zu zwei Aussagen, mit denen ich dich konfrontieren möchte und mit der Bitte um eine, ich sage jetzt mal, knappe Antwort, was du dem entgegenstellen würdest. Was antwortest du, wenn du die Aussage hörst, es wollen doch gar nicht alle Frauen Karriere machen?
Habt ihr sie schon mal gefragt? Das ist
Okay.
die eine Antwort.
Ja.
Und die zweite Antwort ist, nicht alle Männer wollen Karriere machen.
Ja, das stimmt. Und ein anderer, ich sage jetzt mal trauriger Klassiker, wir entscheiden nach Kompetenz und nicht nach Geschlecht.
Dann sage ich, wie schön, dass sich jetzt der Markt öffnet. In Zeiten des Fachkräftemangels haben sie dann ja jetzt 50% mehr Potenzial zur Verfügung. Nein, stimmt gar nicht. Haben Sie jetzt das Doppelte an Potenzial zur Verfügung? Huch.
Was sagst du denn zu deinen Studentinnen in Bezug auf das Thema weibliche Karriere, worauf sie unbedingt achten sollten aus deiner Sicht?
Sie sollen unbedingt dranbleiben. Sie sollen sich Ziele setzen und die auch verfolgen. Es geht nicht darum, dass alle immer Karriere machen müssen. Was wir aber in unserer heutigen Gesellschaft sehen, und da sind wir, glaube ich, auch sehr down to earth, überhaupt nicht bei irgendwelchen Aufsichtsrats- oder Vorstandspositionen. Altersarmut in Deutschland ist weiblich. Und das liegt daran, dass Frauen massiv in Teilzeit tätig sind. Frauen sind in Teilzeit tätig, um sich um Familie zu kümmern. Und der Preis ist in einer Gesellschaft, in der die Scheidungsrate so hoch ist wie bei uns, einfach enorm hoch. In der Situation der Hochzeit und des ersten Kindes denkt natürlich niemand an Scheidung. Trotzdem versuche ich auch gerade bei meinen berufstätigen Studentinnen, weil an der FOM sind eben alle Studis im Job, gerade bei Abschlussprüfungen, sie immer wieder auch zu ermutigen, dran zu bleiben, persönliche Ziele zu definieren, die mit sich klar zu machen, aber natürlich auch in der Partnerschaft zu diskutieren und dann bestmöglich dran zu bleiben. Hier sind wir zurück beim gesellschaftlichen Thema.
Ja.
Wer sagt denn, dass die Männer immer 100% arbeiten möchten und dass die Väter es nicht für relevant finden, sich um die Kinder zu kümmern?
Ja.
Das heißt, wir brauchen eine Gesellschaft, in der es möglich ist, für beide, für Vater und für Mutter, sich Zeit zu nehmen für die Familie, so dass man das miteinander bestmöglich organisieren kann.
Ja.
Ich höre dann häufig das Argument, naja, aber das kostet ja zu viel Geld, weil es keine Kindergärten gibt und ich nicht alle Dienstleistungen umsonst in Anspruch nehmen kann. Da sage ich dann immer, ja, dafür gehst du ja auch arbeiten. Und wenn wir heute das Geld in eine Kinderbetreuung investieren und dafür mehr Renten in die Rentenkasse einzahlen, lohnt sich das langfristig auf jeden Fall.
Wenn wir mal auf die gesetzliche Ebene schauen, wenn du auf den 8. März, den ich ja schon erwähnt habe, schaust und die erwartbaren Zahlen siehst, wie schätzt du dann die Situation in Deutschland bezüglich der Vorstände und der Aufsichtsräte ein? Ist das Glas aus deiner Sicht halb voll oder halb leer? Bist du zufrieden?
Also erstmal bin ich ein grundzufriedener Mensch mit der Situation in den Vorständen und den Aufsichtsräten, allerdings überhaupt nicht. Also holen wir ein bisschen aus. Wir haben ja unser wunderbares Grundgesetz, ne? Paragraph 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das ist schon mal eine gute Basis. Und dann hat aber der Staat tatsächlich die Aufgabe, das steht im Gesetz, er fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile. Das heißt, es ist tatsächlich staatliche Aufgabe, verfassungsrechtliche Basis, das Thema Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft weiter voranzubringen. Und dann hat es ja auch viele Jahre gedauert, bis es dann die Führungspositionengesetze gab, 1 und 2, in denen zumindest das Thema Repräsentanz von Frauen im Aufsichtsrat und nun auch im Vorstand adressiert ist. Auch hier vielleicht ganz kurz für die Hörerinnen und Hörer einmal zusammengefasst. Im ersten Gesetz ging es darum, dass es eine 30-prozentige Geschlechterquote für den Aufsichtsrat gibt. Das heißt, mindestens 30% Frauen. Und mindestens 30% Männer müssen im Aufsichtsrat sein. Und das bezieht sich auf alle börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen. Sind ungefähr 100, also sind genau 100 tatsächlich im Moment. Was vor dem Hintergrund der Millionen von deutschen Unternehmen vergleichsweise wenig ist. Ne?
Ja, das.
Das zweite Führungspositionengesetz bezieht sich auf den Vorstand. Und da gibt es das sogenannte Mindestbeteiligungsgebot. Also keine Quotenregel, sondern eine Mindestbeteiligung in Gremien, die größer als 3 Personen sind. Sobald ein Vorstand also 4 Personen hat, muss mindestens eine Frau und mindestens ein Mann beteiligt sein. Gilt auch für beide Seiten. Und es gibt kaum, aber immerhin, eine oder andere Unternehmen mit einem rein weiblichen Vorstand, 3 Personen. Und wenn die jetzt noch einen vierten dazu nehmen, müsste das ein Mann sein nach dem Mindestbeteiligungsgebot. Auch dieses Gesetz gilt für die börsennotierten und voll mitbestimmten Unternehmen, müssen aber eben mehr als 3 Personen im Vorstand sein. Das sind im Moment 60 Unternehmen. Also noch weniger als die für die Aufsichtsratsquote in Frage kommen. Und das ist einfach zu wenig. Und wenn wir uns fragen, wie hoch ist der Anteil noch bei den Unternehmen, die unter die Geschlechterquote fallen im Aufsichtsrat, sind wir inzwischen auch schon bei ungefähr 38%. Also wir haben eine immerhin Übererfüllung, das ist gut. Bei den Unternehmen, die dem Gesetz nicht unterliegen, sind es aber weniger. Also da sind wir bei, je nachdem, welche Größe man, also welche Unternehmensform man betrachtet, im Rahmen der FIDA-Studien, den Women on Board Indizes, untersuchen wir Unternehmen, die eben auch börsennotiert sind. Und da sind wir dann bei um die 30%. Wenn wir aber in den Mittelstand schauen, sieht es ganz anders aus. Dazu gibt es keine wirklich systematischen Erhebungen. Und im Vorstand haben wir jetzt dieses Jahr bei den Unternehmen, die unter eben auch die Geschlechterquote im Aufsichtsrat fallen, das erste Mal die 20% Frauen im Vorstand erreicht. Also da sprechen wir wirklich von sehr wenig. Mich hat jetzt sehr gefreut, eine Studie, die diese Woche noch rausgekommen ist vom DIW. Und da hat man nachgewiesen oder aufgezeigt, dass in Unternehmen, in denen das Vorstandsgremium mit mindestens 30% besetzt ist, da sind wir wieder bei den 30%, dass man dort auch erkennen kann, dass der Gender Pay Gap in der gesamten Company sich verkleinert.
Okay.
Es gibt viele Faktoren, die auf den Gender Pay Gap einzahlen, aber eben auch die Besetzung des Top-Gremiums. Und das fand ich nochmal sehr spannend und hoffentlich auch eine gute Argumentationslogik auch für Unternehmen, hier noch, also einfach sich noch mehr zu bemühen und anzustrengen, mehr Frauen in dieses Top-Management zu bringen, weil ihnen das insgesamt gut tun wird.
Ja, du hast es eben schon in dem Zusammenhang logisch auch schon erwähnt, Geschlechterquote. Wie stehst du denn heute zum Thema Quote? Hat sich da bei dir in den letzten Jahren was verändert? Bei dir in deinen Gedanken?
Also tatsächlich hat sich was verändert durch dieses damalige besagte Forschungsprojekt. Davor war ich natürlich auch nicht dafür, wie eben fast alle junge Frauen, weil sie in der Regel davon ausgehen, na, ich bin ja kompetent genug, ich brauche keine Quote. Und mit zunehmendem Alter bemerkt Frau tatsächlich, dass es, dass alle Kompetenz irgendwie doch nicht notwendig reicht, sondern dass es auch noch viele andere Faktoren gibt. Ich bin der Meinung, wir brauchen eine Quote. Wir brauchen eine Quote, bis die 30%, mindestens 30% in den Gremien Normalität sind. Also das Ziel ist natürlich eine Parität, eine gleichberechtigte Vertretung. Aber wir wissen auch aus der Forschung, sobald wir mindestens 30% von der Gruppe haben, die am wenigsten vertreten ist, wird sie nicht mehr als Minderheit wahrgenommen. Das heißt, die Aussagen in der Gruppe werden von allen gleichberechtigt wahrgenommen und auch verarbeitet und nicht immer als so eine Sonderaussage betrachtet.
Ich bin
Also ich bin
jetzt,
für die Quote, das war die Frage, genau.
Okay. Das war nicht die Frage, aber du bist für die Quote. Das ist deine Antwort auf, wie sind deine Gedanken sozusagen, genau, ja. Wenn du dich jetzt mal gedanklich in das europäische Ausland begibst, welche gesetzliche Maßnahme aus dem europäischen Ausland würdest du sofort in Deutschland übernehmen?
Da würde ich natürlich am liebsten die neue EU-Führungspositionen-Richtlinie übernehmen. Die ist Ende 2022 erlassen worden und die besagt, dass man eben mindestens 40% Frauen in den Aufsichtsräten haben soll oder wenn Aufsichtsrat und Vorstand zusammengefasst werden, mindestens 35%. Das liegt daran, dass die Organisation von Boards in verschiedenen Ländern unterschiedlich funktioniert und diese Trennung von Vorstand und Aufsichtsrat ist schon eine recht deutsche Geschichte. In anderen Ländern gibt es meistens die Management Boards, die eben gemeinsame, nur aufsichtsführende und auch operative
Verwaltungsrat.
Verantwortung haben. Also und mit dieser neuen EU-Führungspositionen-Richtlinie hat man seitens der EU auch EU-weit einen neuen Rahmen geschaffen. Deutschland hat da sogar nach über 10 Jahren auch immerhin mal zugestimmt. Das ist natürlich fantastisch. Allerdings gibt es die Möglichkeit der Aussetzungsklausel, weil es hier schon einen gesetzlichen Rahmen gibt. Der ist zwar schwächer als der europäische, aber es gibt einen. Und damit hat Deutschland juristisch die Möglichkeit, eben keine unmittelbare Überführung des Gesetzes vorzunehmen, weil es ja schon was gibt. Das finde ich persönlich sehr schade, weil der europäische Rahmen wird damit gesetzt. Und als Teil, aktiver Teil der EU, denke ich, sollten wir uns daran durchaus orientieren und das gerne übernehmen.
Danke dir. Wenn wir mal einen Blick in die Unternehmenswelt so werfen, eine spannende Frage, die viele ja beschäftigt, ist immer wieder der Punkt, wie bekommen wir zum Thema Geschlechtergerechtigkeit auf unternehmerischer Ebene die Männer besser an Bord? Wer den Stein der Weisen hat, der würde da sich wahrscheinlich eine goldene Nase sozusagen verdienen. Aber wo siehst du da einen Ansatzpunkt?
Tja, vielen Dank für diese Frage. Das ist tatsächlich ein großes Ding, was mich auch immer wieder beschäftigt, weil wir natürlich auch bei unseren Bestrebungen zu wenig Männer mit dabei haben, also auch an die männlichen Hörer hier. Wir freuen uns immer über Unterstützung von Herren, auch bei vielen, ja. Auch wenn es im Namen natürlich jetzt anders, etwas anders klingt. Aber FIDA ist ein Verein für Frauen und Männer und das gemeinsame Tun ist uns da einfach auch sehr wichtig.
Ja.
Meine Erfahrung ist, wie bekommen wir sie am besten an Bord mit Zahlen, Daten, Fakten? Und das eine ist natürlich das Gerechtigkeitsargument. wo auch viel dran ist, finde ich, auch das verfassungsrechtliche Argument, aber mit Zahlen, Daten, Fakten und auch mit den neuen regulatorischen Auflagen, die entstehen, haben wir ja eine Notwendigkeit im Unternehmen, uns damit zu beschäftigen. Und wir müssen jetzt Bericht erstatten über die ganzen ESG-Themen und unter sowohl Social als auch Governance-Aspekten ist das Thema gleichberechtigte Teilhabe in Führung lohnenswert zu erwähnen, zu reporten, zu dokumentieren. Und diese Berichterstattung zielen darauf, ja, Veränderungswillen zu verdeutlichen und Maßnahmen zu dokumentieren, die dazu führen werden, diese Veränderungen umzusetzen. Ich habe so eine ganz kleine Hoffnung. Wir werden sehen, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Bin ja ein positiver Mensch. Eine ganz kleine Hoffnung, dass wir aufgrund dieser Rahmenbedingungen, also dieser wirklich regulatorischen Rahmenbedingungen, eine Chance haben, doch Bewegung zu erzeugen, die über die Formulierung von allgemeinen Plätzen hinausgeht.
Okay. Jetzt stell dir vor, wir haben den 8. März. Wir nehmen den 8. März 2024, ist ja schön nah dran. Stell dir vor, du wachst an dem Tag auch. Und wir haben in allen DAX-Unternehmen nach binärer Verteilung der Geschlechter ein Verhältnis von 50 zu 50 in den Vorständen. Woran bemerkst du das?
Das ist eine gute Frage. An dem Tag bemerke ich das wahrscheinlich an der unglaublich verwunderten Presse, dass da viele erstmal überrascht sein werden. Aber ich glaube, dass diese Wogen sich sehr schnell glätten und sich in ja, ruhige, gute, konsequente Unternehmensführung überführen lassen.
Okay. Also du meinst mit einem Anteil von 50 zu 50 kommt eine andere Kultur in die Vorstandsetage. Ja.
Das glaube ich tatsächlich. Also zum einen ist das so, ne, anekdotische Evidenz, sage ich mal,
Ja.
erzählen das auch Frauen und auch Männer übrigens aus Gremien. In den USA gab es jetzt auch eine Studie dazu, die Gremienbefragungen durchgeführt hat, wo dann am Ende des Tages rauskam, dass durch die Beteiligung von Frauen die Diskussionen stringenter, fachlicher, more on point passieren, weil, warum weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber
Ja.
die Fragen, die Form der Fragen, die gestellt werden, sind andere, und das Miteinander ist auch nochmal irgendwie anders und wahrscheinlich irgendwie fachlicher geprägt. Zumindest sind das die
Ja.
Geschichten, die ich höre und das, was auch Harvard herausgefunden hat.
Was ist denn für dich auf gesellschaftlicher Ebene sozusagen, die größte gesellschaftliche Herausforderung, um eine vollständige Geschlechtergleichstellung zu erreichen? Wo siehst du da die größten Hürden, die größte Hürde?
Die bestehenden Rollenbilder zu überkommen. Die sind sehr, sehr stark in unserer Gesellschaft. Wir sind einfach so sozialisiert nach wie vor, und das halte ich für ein ganz schwieriges Thema.
Und wie stark siehst du da die Beeinflussung sozusagen, wenn du sagst, die gesellschaftlichen Rollenbilder, wie stark empfindest du da den Einfluss auf weibliche Karrieren im wirtschaftlichen Kontext?
Das Beharrungsvermögen liegt meiner Meinung nach im Wesentlichen daran, dass, sei es jetzt im Fernsehen, in Serien, in Kinderbüchern, in Schuleingangstests, in Schulbüchern, im Kopf auch von Lehrpersonal, Rollenbilder nach wie vor verhaftet sind. Wenn ich Mädchen höre, die sagen, Mathe ist nichts für Mädchen und Informatik erst recht nicht, dann kriege ich einfach zu viel, weil ich frage mich, woher wissen die das? Das ist totaler Quatsch. Also rechnen können die alle und die ersten Informatiker waren weiblich. So lange, bis man da Geld verdienen konnte und dann haben es die Jungs auch gemacht. Und weiß ich auch nicht, wo die Frauen geblieben sind. Und diese Bilder sind schon ein Ding. Und tatsächlich auch ein paar Rahmenbedingungen. Also da gucken wir uns so Themen an, wie das Elterngeld. Also natürlich gestern Abend bei dieser Veranstaltung erzählte mir dann auch jemand, ja, es würden jetzt immer mehr Väter Elternzeit nehmen. Dann sage ich ja herzlichen Glückwunsch. Die gehen für 2 Monate in Elternzeit, damit man gemeinsam reisen kann. Das ist für mich keine Elternzeit. Der Anreiz muss darin liegen, zu sagen, beide gehen gleichberechtigt in Elternzeit, damit der andere Partner, die andere Partnerin in der Zeit wieder arbeiten gehen kann, damit man auf ein gemeinsames Familienmodell hinarbeitet. Gemeinsamer Urlaub ist auch schön, keine Frage, sei allen gegönnt, hat aber mit
Ist
gleichberechtigter Teilhabe und
ja
Verteilung von Sorge nicht so viel zu tun.
genau.
Gilt auch für das Thema Ehegattensplitting. Rahmenbedingungen, also politische Anreize, was ich wirklich nach wie vor unverständlich finde, politische Anreize zu schaffen, um nur Frauen in Teilzeit zu bringen, weil das andere sich vermeintlich nicht lohnt, ist einfach eine blöde Anreizpolitik.
Ja. Der Titel des Podcasts lautet ja Inklusion, Fragezeichen, Ausrufezeichen, die Essenz echter Zugehörigkeit. Was ist denn für dich aus der weiblichen Perspektive heraus der Anteil sozusagen der weiblichen Perspektive in Bezug auf das, auf die Essenz echter Zugehörigkeit? Was macht für dich das, was ist die Essenz für dich aus der weiblichen Perspektive beim Thema Zugehörigkeit?
Also ich glaube, Zugehörigkeit haben wir dann erreicht, wenn ich jetzt die Frage richtig verstehe, ehrlicherweise, wenn beim Porträtieren auch von weiblichen Managern in den Medien nicht als erstes auf die Anzahl der Kinder, den Beruf des Mannes und die Farbe des Kleides eingegangen wird, sondern wenn auch die Frauen genauso, also die weiblichen Manager genauso wie die Herren auf Basis ihres Kompetenzprofils beschrieben werden. Oder alternativ, wenn auch bei den Männern die Anzahl der Kinder benannt wird. Möglicherweise der Beruf der Frau und die Anzugfarbe Grau darf ja durchaus auch erwähnt werden. Ne? Vielleicht auch im weißen Turnschuh. Wahnsinnig innovativ. Also das ist, glaube ich, ein Bild, was es ganz gut beschreibt. Also diese Verwunderung darüber, wie schaffen Sie das denn? Also auch diese Frage könnten ja Männer genauso gestellt bekommen, weil die Frage
Richtig.
ist ja für alle virulent.
Ja. Mal so eine klassische Skalenfrage auf einer Skala von 1 bis 10. Wie weit sind wir aus deiner Sicht in der Entwicklung zu einer geschlechterbezogenen, gleichberechtigten Gesellschaftsstruktur?
Oh mein Gott, das ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Frage, weil es ja immer auch eine Frage des Bezugsrahmens ist. Ne? Und es gibt sehr viele Gesellschaften, in denen die Lage eine Katastrophe ist und im Verhältnis zu denen sind wir bei einer 9,5. Wenn ich jetzt aber gucke mit dem Blick auf das Ziel der Parität, wie lange wir daran schon arbeiten, wie mühsam es ist. Ne? Ich erzähle seit 15 Jahren meinen Studentinnen dasselbe und die gucken mich nach wie vor mit offenen Augen an und sagen, das ist ja toll, Rocket Science total neu und ich schlafe vor Langeweile fast ein, weil das sind halt einfach bekannte Geschichten. Also wenn ich jetzt nicht den Bezug zu den vielen, vielen Ländern auf unserer Welt herstelle, in denen es ganz andere Rahmenbedingungen gibt für Frauen in der Gesellschaft, dann würde ich bei uns sagen, sind wir vielleicht, naja, auf einer 4 bis 5. Also wir haben immer noch einen sehr weiten Weg vor uns, bis es eben selbstverständlich ist, dass junge Frauen Technik studieren, dass sich Mädchen für Informatik interessieren und dass wir eben weibliche Manager haben. Also schwierige Frage.
Schwierige Frage, ja, klar. Gibt es vieles zu bedenken und zu beachten, ist
Ja.
klar.
Und natürlich haben wir hier schon, also wir klagen auf sehr hohem Niveau, das ist mir durchaus bewusst. Trotzdem, besser geht immer. Dann haben wir noch einen weiten Weg.
Wenn du einem Film einen Namen geben könntest bezüglich des Themas Geschlechtergerechtigkeit, welchen Titel würdest du diesem Film geben und warum?
Vielleicht Thomas und Sabine, ein Roadmovie? Also so ein bisschen auf der Suche nach dem gerechten Weg. Thomas und Sabine waren so die beliebtesten Namen in den 60er Jahren und sind dann heute auch die, die wir im Management treffen. Also vor allem Thomas, relativ wenige Sabinen. Das wäre vielleicht so eine ganz schöne Sache.
Okay. Thomas und Sabine als Roadmovie. Gut. Ja, Anja, ich habe sozusagen in dem Podcast auch das Ziel, ein bisschen Inspiration mitzugeben den ZuhörerInnen. Und da beschäftigt mich auch die Frage, jetzt aus deiner Perspektive, ein Top-Sachbuch zum Thema Frauen in Führung. Hast du da einen Tipp, den wir mitgeben können?
Ja, da habe ich Tipps. Aktuell liegt auf meinem eigenen Nachttisch Career and Family von Claudia Goldar. der Nobelpreisträgerin, ich glaube, das lesen natürlich viele. Die unsichtbaren Frauen finde ich auch ein klasse Sachbuch, weil es nochmal zeigt, wie wenig sichtbar die Hälfte der Gesellschaft ist in den Dingen, die wir tun, und zwar nicht nur im Management, sondern einfach in, ja, im Rahmen der Stadtplanung, im Rahmen der Automobilherstellung, wie auch immer. Also fantastische Aufbereitung zur Positionierung der Frau in unserer globalen Gesellschaft. Und so ein Herzensbuch von mir ist What Works von Iris Bonnet, einer Schweizerin, die auch in Harvard übrigens als Kollegin von Claudia agiert, wo sie sehr konkret aufbereitet, was sind eigentlich die Schwierigkeiten, und sie gibt sehr viele Lösungsansätze, und das gefällt mir gut.
Okay. Danke dir. Und man hat schon ein bisschen gemerkt, cineastischen Einfluss habe ich. Ich bin begeisterter Kinogänger und hast du denn im Kontext von Kinofilmen einen Film, der dich im Zusammenhang mit Frauen und Frauenentwicklung, Gleichstellung, der dich in den letzten Jahren ja inspiriert, beeindruckt hat?
Da ist, glaube ich, ganz klar die Unbeugsamen. Das wird jetzt niemand überraschen
Okay.
von den Hörerinnen, weil dort die politische Entwicklung in Deutschland dokumentiert wird. Also großartig, ein unbedingtes Must-See. Und am 8. März wird es mit Sicherheit in vielen Programmkinos geben. Mehr so ein Geheimtipp sind die Hidden Figures. Das ist ein amerikanischer Film, der über die Anfänge ja eben auch in der IT schreibt, in der Sicherheitsentwicklung, und der ist großartig, was die Rolle der Frau auch in Amerika, aber auch in der IT, wie das dort skizziert wird.
Ja. Ja, den habe ich gesehen. Den anderen, muss ich selbst sagen, habe ich noch nicht gesehen. Die Bildungslücke werde ich schließen.
Ja, 8. März.
Eine letzte Frage an dich. Was können männliche und weibliche Führungskräfte morgen im betrieblichen Alltag tun, um die Geschlechtergerechtigkeit einen wesentlichen Schritt voranzubringen?
Der erste Schritt ist, glaube ich, überhaupt in die Diskussion gehen, die Themen ansprechen und vielleicht auch neue Erklärungsansätze suchen. Also nicht feststellen, ja, aber ich habe ja alle gefragt und es will keiner. Wenn man nochmal aus einem anderen Blickwinkel kommt, die Frage nochmal neu formuliert, hinterfragt, warum es vielleicht so oder nicht anders ist, kommt man auch schnell zu neuen Lösungen. Das ist auch etwas, was wir im Umgang mit unbewussten Vorurteilen lernen können. Also mehr so eine Art Vielfaltsding, ne, in die Diskussion einsteigen. Wir sollten, das können wir auch morgen machen, Transparenz schaffen im Unternehmen. Schauen, wie sieht es denn eigentlich aus mit der gleichberechtigten Teilhabe über alle Ebenen hinweg, und das auch ehrlich tun und es uns nicht schönreden. Auf Basis der bestehenden Ziele können wir, auf der bestehenden Situation können wir Ziele setzen. Und die können wir erstmal ausschreiben, und da ganz wichtig, dass es auch vom Top-Management mitgetragen wird, am besten ausgerufen wird, um eine Verbindlichkeit zu erzeugen. Und bis wir das in die Gehaltssysteme überführt haben, dauert es vielleicht ein bisschen. Aber einfach ist es auch, HR-Prozesse nochmal zu reflektieren und möglicherweise zu überarbeiten. Das sage ich auch als Personalprofessorin. Mit einem strukturierten Interview bekommt man immer bessere Ergebnisse als mit Bauchgefühl und strukturierten Interviews. Wir sollten uns fragen, welche Anforderungen stellen wir denn, um dann im Interview auch wirklich nach diesen Anforderungen zu suchen und zu gucken, welche Kandidatin, welcher Kandidat diese Anforderung bestmöglich erfüllt. Und schon nur durch diese kleine Veränderung des Prozesses vom unstrukturierten ins strukturierte Interview habe ich betriebliche Vorteile, weil ich die besser passenden Kandidatinnen und Kandidaten auswähle, und ich habe eine Chance, mehr gleichberechtigte Teilhabe zu erreichen. Also Double Win.
Wunderbar. Ja, Anja, dann sage ich jetzt einfach mal ganz, ganz herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast für den Podcast. Mir hat es große Freude gemacht. Ich hoffe, es geht dir ähnlich.
Vielen herzlichen Dank. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich schon auf die weiteren Folgen und werde natürlich immer dranbleiben.
Vielen herzlichen Dank. Und euch, die ihr da draußen seid, gerne gebe ich wieder mit. Bringt die Vielfalt draußen zum Wirken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war für heute alles Inklusion. Fragezeichen, Ausrufezeichen. euer Podcast für ein inklusiveres Miteinander. Alle Infos zu dieser Folge und dem Podcast findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich über euer Feedback zur Folge und eine Bewertung des Podcasts auf eurer Plattform. Fragen, Anregungen und Vorschläge zu Themen und InterviewpartnerInnen sind mir willkommen. Und zu guter Letzt, abonniert diesen Podcast und verpasst nicht die kommende Folge am nächsten 21. des Folgemonats.